Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Mittwoch, der 12. Mai, Zeit fürs Rabe Info, heute mit folgenden Themen. Composito, Handbuch zur Menschenrechtsbildung für Kinder. Visafreiheit, beschränkter EU-Zutritt für Menschen aus Bosnien. Und Arbeitsrechte, Wunderwerke der Technik und der Alltag der Billiglohnarbeitenden. Amik Jane Mackay, schön, Sie dabei.
95,6. Rabe Info.
Zuerst die Kurznachrichten heute von und mit Wilma Rall.
Im Gerichtsverfahren gegen den Pharmakonzern Novartis hat die Urteilsberatung begonnen. Beim Prozess in New York geht es um die bisher größte Sammelklage wegen Frauendiskriminierung. Die Geschworenen müssen entscheiden, ob der Schweizer Novartis-Konzern weibliche Angestellte absichtlich diskriminiert hat. Die Anklage wirft dem Unternehmen vor, den Mitarbeiterinnen weniger Lohn gezahlt zu haben. Zudem seien sie bei Beförderungen übergangen oder bei Schwangerschaften unfair behandelt worden. Wird Novartis für schuldig befunden, könnten die Strafgelder in die Milliardenhöhe gehen. Beobachter erwarten den Entscheid noch vor dem Wochenende. Bei einem Flugzeugabsturz in Tripolis sind gestern 105 Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück hat sich offenbar während der Landung in der libyschen Hauptstadt Tripolis ereignet, so die Behörden. Das Flugzeug kam aus Südafrika. Laut ersten Hinweisen dürfte es sich dabei um ein Flugzeug der libyschen Fluggesellschaft El Afrikia handeln. Bei deren Flugzeugen sind schon öfters technische Probleme aufgetreten. Die Lage in Thailand spitzt sich wieder zu. Die Verhandlungen zwischen dem thailändischen Ministerpräsidenten Abhisit und den oppositionellen Ruthenden sind gescheitert. Abhisit war auf einige zentrale Forderungen der Opposition eingegangen. So hatte er vorgezogene Neuwahlen für den Herbst angekündigt. Weil aber die Ruthenden immer neue Forderungen gestellt hätten, will die Regierung nun keine Kompromisse mehr eingehen. Wie ein Sprecher erklärte, sei damit auch der angekündigte Wahltermin vom Tisch. Die Opposition besetzt seit Wochen die Bangkoker Innenstadt. Laut einem Militärsprecher werde die Versorgung mit Strom, Wasser und Lebensmitteln nun eingeschränkt. Einem Kursleiter der autonomen Schule in Zürich droht die Ausschaffung. Der äthiopische Flüchtling Bernau Desfaye, Aktivist beim Zürcher Bleiberechtskollektiv und Kursleiter an der autonomen Schule, wurde gestern Dienstagnachmittag verhaftet. Desfaye drohe die Ausschaffung, so eine Mitteilung des Zürcher Vereins Bildung für alle. Desfaye lebe seit 10 Jahren in der Schweiz und warte seit einem halben Jahr auf eine Antwort auf sein Härtefallgesuch. Laut dem Verein Bildung für alle war Desfaye in der äthiopischen Exilopposition tätig und im Falle einer Rückkehr würden ihm deshalb schwere Repressalien drohen. Desfaye ist bereits der 4. Beteiligte des Projekts der Autonomen Schule Zürich, der in den letzten 2 Monaten festgenommen wurde. Zum Wetter: heute ist es meist stark bewölkt mit Temperaturen bei 14 Grad. Von Donnerstag bis Samstag bleibt es weiterhin wechselhaft mit jeweils kurzen sonnigen Abschnitten, aber auch Regen und lokalen Gewittern. Die Temperaturen liegen bei kühlen 13 bis 14 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Schon Kinder sollen die Menschenrechte kennenlernen. Dafür gibt es nun ein Handbuch mit dem Namen Composito. Es enthält Übungen für Kinder, mit denen sie lernen sollen, ihre eigenen Rechte wahrzunehmen und tolerante Menschen zu werden. Mehr darüber im folgenden Beitrag. Das Handbuch Composito ist ein Baustein einer Europaratskampagne mit dem Titel «Eine Welt für und mit Kindern bauen». Composito will bei Kindern zwischen 6 und 12 Jahren ein Verständnis für die Menschenrechte entwickeln. Dazu Tanja Mitrovic vom Zentrum für Menschenrechtsbildung in Luzern.
Es geht um die Vermittlung von Wissen, aber auch Fertigkeiten, genauso wie die Vermittlung von Werten und Einstellungen, die sich bei Kindern entwickeln sollen, welche sie dann auch brauchen, um in einer demokratischen Gesellschaft zu leben. Und Insbesondere geht es darum, den Kindern auch beizubringen, welche Rechte sie haben, damit sie sich an den Entscheidungen, die sie auch betreffen, beteiligen können und zu beteiligen wissen.
Das Handbuch Compasito enthält 40 Übungen zum Thema Menschenrechte. Diese können in der Schule, auf dem Spielplatz, im Kinderhort oder zu Hause angewendet werden.
Die Übungen sind oft über ein Spiel aufgebaut. Das heißt, man spielt zusammen Brettspiele oder es geht, wenn es um die Partizipation geht, sollen die Kinder auch wirklich miteinander diskutieren, das überhaupt lernen und auch lernen, sich zu beteiligen und auch ihre Meinung zu sagen.
Da wäre zum Beispiel die Übung mit dem Titel «Wie schön ist die Welt?», wo die Themen Diskriminierung, Umwelt, Armut und soziale Ausgrenzung zur Sprache kommen sollen.
Die Aufgabe ist für die Kinder, dass sie eine Welt zeichnen, die ihnen gefällt, und auf einem anderen Papier eine Welt zeichnen, die sie weniger schön finden. Gemeinsam diskutieren sie dann, was auf den verschiedenen Zeichnungen zu sehen ist und was denn das ist, was sie schön finden, nicht schön finden. Und dann versuchen sie es auch mit den Menschenrechten zu verbinden und zu verstehen, wie das zusammenhängt und was die Gesellschaft bei solchen Rechten auch dann beitragen kann und auch sollte.
Für Menschen, die solche Menschenrechtsübungen mit Kindern durchführen wollen, bietet das Zentrum für Menschenrechte in Luzern Kurse an. Das Handbuch Compasito wird in ganz Europa angewendet und existiert seit vergangenem Winter auch auf Deutsch. Die bisherigen Erfahrungen damit seien positiv, so Tanja Mitrovic.
In den Schulen zeigt es sich schon, dass wenn die Kinder ernst genommen werden, dass sie sich dann auch anders beteiligen. Und Compasito war in dem Sinn eigentlich ziemlich erfolgreich, weil es breit dann angewandt wurde. Wichtig ist, dass es überall eingebettet werden kann, auch im Schulunterricht oder zu Hause, dass es sehr vielfältig ist dadurch und wirklich auf die Kinder zugeht und angepasst ist, dass es nicht ein müßiges Lernen ist, sondern im Leben eigentlich stattfindet.
Das ganze Compasito-Konzept und alle Menschenrechtsübungen für Kinder gibt es online auf der Internetseite www.compasito-zmrb.ch. Diesen Link und alle anderen Links zu den Rabe-Info-Themen finden Sie auch auf unserer Homepage rabe.ch.
Rabe-Info 95,6.
Um in den EU-Raum einreisen zu können, brauchen bosnische Staatsbürger nach wie vor Visa. Dies, nachdem Anfang Jahr die Visapflicht für Staatsbürger der Länder Serbien, Mazedonien und Montenegro abgeschafft wurde. Bosnierinnen und Bosnier empfinden das als große Ungerechtigkeit. Bosnien-Herzegowina ist zusammen mit Albanien und dem Kosovo eines der letzten Länder des ehemaligen Jugoslawien, welchem der Schengen-Raum verwehrt bleibt. Dies könnte sich aber bald ändern, zeigt der Beitrag von Lucia Vasella.
Ohne Visum einreisen können bosnische Staatsbürger zurzeit nur nach Kroatien, Serbien und in die Türkei. Für alle anderen Länder Europas brauchen sie Visa. Ein solches zu erhalten ist allerdings alles andere als einfach. Es handelt sich um einen langwierigen, mühsamen Prozess, der sehr oft auch erfolglos endet. Bosnierinnen und Bosnier müssen gegenüber der Botschaft des entsprechenden Landes beweisen, dass sie nicht auswandern wollen. Mehr Chancen hat, wer eine eigene Wohnung, einen Partner und eine feste Arbeit nachweisen kann. Amela zum Beispiel ist Yoga-Lehrerin in Sarajevo. Für sie ist es besonders schwierig, ein Visum zu erhalten.
Weil ich kein reguläres Einkommen habe, ist es für mich schwierig zu beweisen, dass ich zurückkommen will und hier in Bosnien Yoga unterrichten möchte und nicht in Deutschland oder in der Schweiz. Ich muss erklären, dass die Leute mich hier brauchen und ich deshalb hier bleiben will.
Amela ist während dem Krieg nach Deutschland geflüchtet und nach Kriegsende sofort und freiwillig nach Sarajevo zurückgekehrt. Seither kann sie sich in Europa nicht mehr frei bewegen. Ihre Freundin in Deutschland konnte sie nur besuchen, weil diese Beziehungen zu einem deutschen Parlamentarier hatte und sie so zu einem Visum kam. Seit Anfang dieses Jahres ist die Visapflicht für Serbien, Mazedonien und Montenegro aufgehoben, nicht aber für Bosnien-Herzegowina. Das führt nicht nur zu Ungleichheiten zwischen den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens, sondern auch innerhalb Bosniens. Denn dank doppelter Staatsbürgerschaft können bosnische Kroaten bereits seit Jahren frei reisen. Nun gilt dasselbe für bosnische Serben, obwohl lange nicht alle bosnische Serben einen serbischen Pass haben. Amela ist bosnische Muslimin. Sie fühlt sich von der EU diskriminiert.
Warum hat Bosnien noch keine Visafreiheit? Das war doch wegen dem Krieg. Aber wenn jetzt die Serben frei reisen können, warum sind wir dann immer noch im Gefängnis? Haben die Europäer Angst vor den Muslimen? Ich weiß nicht. Vielleicht versuchen die Europäer, sich vor uns zu schützen. Aber wir gehören zu Europa. Europa kann die bosnischen Muslime nicht einfach ausschließen. Bosnien ist im Herzen Europas und hat eine große Geschichte, auch vor dem letzten Krieg.
Dass die EU die bosnischen Muslime absichtlich diskriminiert, glaubt Leila Mahmud wiederum nicht. Sie arbeitet für eine Schweizer NGO in Sarajevo. Sie ist sogar davon überzeugt, dass die bosnische Regierung diese Theorie absichtlich verbreitet hat.
Die Politiker und die Medien haben versucht, diese Verschwörungstheorie zu verbreiten, wonach Europa gegen Moslems sei und Angst vor dem Islam hätte und deswegen hätten die Bosniaken die Visafreiheit noch nicht erhalten. Das stimmt nicht. Die Regierung hat ihre Aufgaben nicht gemacht. Nur deshalb gilt nach wie vor die Visapflicht.
Denn es sei nicht im Interesse der bosnischen Politiker, sich Europa anzunähern und auf einen EU-Beitritt hinzuarbeiten, ist Leila Mahmud überzeugt.
Das Volk will in die Europäische Union. Ich glaube nicht, dass ein EU-Beitritt auch im Interesse der Politiker ist. Die sind extrem korrupt und wollen nur stehlen. Ich glaube, dieser Staat und die Menschen, die ihn regieren, sind sehr daran interessiert, die Situation so unstabil wie möglich zu halten. Denn die Wahlen hier werden gewonnen, indem Hass und Nationalismus verbreitet werden. Es geht nicht darum, was die amtierende Regierung in der vergangenen Legislatur für das Land getan hat.
Zu den nicht erfüllten Aufgaben gehören zum Beispiel eine angemessene Bekämpfung der organisierten Kriminalität oder die Einführung von biometrischen Pässen. Nun scheint der Prozess aber voranzugehen, nicht zuletzt auch dank Druck seitens der Bevölkerung, sagt Leila Mahmud. Inzwischen hat das Land viele Bedingungen zur Abschaffung der Visapflicht erfüllt. Dies ist aus einem Bericht der EU, der Mitte April erschienen ist, zu entnehmen. Leila Mahmud schätzt, dass noch dieses Jahr die Visapflicht aufgehoben wird. Die nächsten Gespräche zwischen Bosnien-Herzegowina und der EU diesbezüglich finden am 2. Juni statt.
Rabe Info 95,6.
Ob Handys, Computer, Notebooks oder Spielkonsolen, es sind Wunderwerke der Technik, die uns begeistern, die unseren Alltag bestimmen. Doch wo sie herkommen und vor allem wie sie hergestellt werden, das wissen wir im Allgemeinen nicht. Mexiko ist inzwischen zu einem der wichtigsten Herstellerländer von Elektronikprodukten für die IT-Industrie geworden. Das Geschäft boomt, die Löhne sind tief, die Arbeitskraft ist billig zu haben. Oft müssen mexikanische Arbeiterinnen und Arbeiter 8 Stunden arbeiten und dann nochmals 8 Stunden Überstunden machen, damit sie genügend Geld verdienen. Ein Beitrag von Radio Dreieckland Freiburg.
Mexiko ist, hinter China, zu einem der wichtigsten Exporteure von Elektronikprodukten geworden. Das lateinamerikanische Land funktioniert quasi als eine verlängerte Werkbank für große Markenkonzerne wie Dell, Hewlett-Packard, Nokia, IBM, Apple oder Microsoft. Die Big Names produzieren allerdings nicht selber, sie lassen produzieren. Dafür beauftragen sie sogenannte Kontraktfertiger. Große, kaum bekannte Firmen mit Namen wie Flextronics, Sanmina oder Foxconn. Diese Kontraktfertiger haben den Auftrag, die Handys, PCs, Notebooks oder Spielekonsolen zusammenzubauen. Die dafür nötigen Einzelteile importieren sie nach Mexiko. In Mexiko selbst nutzen sie nur die billige Arbeitskraft. Merejilda Peñalosa ist 28 Jahre alt. Sie repariert in Guadalajara für den Kontraktfertiger Jabil Circuit BlackBerry-Telefone.
Der Lohn ist das größte Problem. Er reicht nicht zum Leben. Neben den 8 Stunden normaler Arbeitszeit muss man weitere 8 Stunden arbeiten. 16 Stunden steht man und arbeitet, 6 Tage die Woche. Die Chefs machen dir klar, es ist deine Pflicht, mehr zu arbeiten. Tust es nicht, wirst du verwarnt.
Merechilda hat viele Kolleginnen, denn das Schuften an den Werkbänken ist Frauenarbeit. Derzeit arbeiten in Mexiko rund 380.000 Menschen in der Elektronikproduktion. Davon sind rund 80% Frauen. Viele dieser Frauen sind alleinerziehend oder die Haupternährerinnen ihrer Familie. Doch nicht nur der Lohn reicht hinten und vorne nicht. Die 32 Jahre alte Rubenia Delgado arbeitet für die mexikanische Arbeitsrechtsorganisation Cereal. Cereal hat im November 2009 den dritten Bericht über Arbeitsbedingungen in der mexikanischen Elektronikindustrie vorgelegt.
Uno de los principales derechos violados es la libertad de asociación.
In der gesamten Elektronikindustrie wird das Recht auf Organisations- und Koalitionsfreiheit unterdrückt. Die Arbeiter dürfen sich nicht versammeln und miteinander reden. Eine andere sind die kurzen Arbeitsverträge. Viele bekommen nur Verträge für 28 Tage. Wir hören die Klagen der Arbeiterinnen. Es ist Monatsende und ich weiß nicht, ob sie mir den Vertrag verlängern. Und dann gibt es überall Entlassungen ohne Entschädigung. In Mexiko haben die Menschen bei einer Entlassung per Gesetz das Recht auf den Lohn von 3 Monaten, auf Beiträge zur Rentenkasse und den finanziellen Gegenwert von Urlaubstagen. Sowohl die Unternehmen als auch die Zeitarbeitsfirmen wissen das, zahlen den Leuten aber nach Lust und Laune mal 1.000, mal 1.200 Pesos. Und dann gibt es noch etwas. Überall in der Elektronikindustrie gibt es Verbote, auf die Toilette zu gehen. Die Arbeiterinnen erzählen, dass sie kein Wasser trinken, weil sie nicht aufs Klo dürfen. Deswegen bekommen einige Nierenkrankheiten oder Blasenentzündungen.
Fragt man die beiden, was die offiziellen Gewerkschaften zu all dem sagen, winken sie nur ab. Merechilda erklärt:
Nosotros como trabajadores, la empresa no nos dice, ay, tienes un sindicato.
Uns Arbeitern teilt das Unternehmen gar nicht mit, dass für unsere Fabrik eine Gewerkschaft existiert. Die Hitachi-Arbeiterinnen zum Beispiel hatten eine Gewerkschaft. Als sie um Hilfe baten, hat die Gewerkschaft nichts gemacht. Im Gegenteil, sie identifizierten die Leute und separierten sie von den anderen Arbeiterinnen. Die Gewerkschaft hat sie verfolgt. Das ist das, was sie tun.
Eso es lo que hacen.
Rubenia nickt. Dann will auch sie noch etwas klarstellen.
El ambiente sindical en México.
Es gibt in den Gewerkschaften viel Korruption. Die Gewerkschaften unterstützen nicht die Arbeiterinnen. Es sind Chefgewerkschaften. Jeden Monat erhalten sie vom Unternehmen ihre Beiträge. Vom Unternehmen, nicht von den Arbeitern.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe-Info vom Mittwoch, 12. Mai. In der Redaktion waren Lucia Osella, Wilmar Hall und Schein Mackay. Mehr Rabe-Info gibt's als Podcast auf rabe.ch. Und die nächste aktuelle Ausgabe hören Sie dann am Freitag wieder um 11 Uhr hier auf diesem Sender. Bis dann, sage Tschüss und habt's gut.
Rabe-Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.